Hast du schon mal richtig geackert, gearbeitet, geschuftet, gemacht und getan und wirklich viel geleistet? Und dann kamen andere und haben die Lorbeeren geerntet. Wahrscheinlich schon mal erlebt, gell? Heute werde ich das tun. Willi hat viel gemacht, getan und geackert. Er saß da und man hat richtig gemerkt, wie er da geschwitzt hat, hat sich mal wieder die Stirn gewischt und hat viel geleistet. Er hat euch den Epheserbrief nahegebracht. Ich glaube, ihr habt wirklich viel verstanden. Ich glaube, er hat viel auch so erklärt, dass uns auch Dinge aufgegangen sind, die vielleicht gar nicht so offensichtlich für uns waren. Und nachdem er das alles getan hat, darf ich nun darauf aufbauen. Ich möchte mit euch, besonders vielleicht mit denen, die nicht auf der Freizeit dabei waren, einfach teilen ein Stück weit, was Willi mit uns geteilt hat. Und dass wir einfach heute schauen, dass ein großer Teil des Epheserbriefes wirklich wunderbar für uns ist, um zu reflektieren, um zu schauen, passt das bei mir? Also ein Stück weit wie so ein Spiegel, der uns vorgehalten wird, um zu sehen, ob es dem entspricht, was wir glauben, manchmal vielleicht sogar sagen. Wie sieht es denn in unserem Leben aus? Und der Willi hat den Epheserbrief eigentlich in zwei Teile aufgeteilt, aber dort hat er drei verschiedene, wie könnte man das sagen, Bilder, sehr gut, Bilder uns irgendwie vor Augen gemalt, die zeigen, was der Epheserbrief uns vermitteln will. Und weißt du vielleicht jemand noch, was das erste Bild war? Stuhl, ganz einfach. Ein Stuhl und dieser Stuhl, der stand für das Wort sitzen oder für das Wort bleiben. Und so lernen wir im ersten Teil des Briefes, und zwar in den ersten drei Kapiteln, dass wir zuerst vor allem anderen lernen müssen, in Christus zu ruhen. Also es geht darum, dass wir erkennen, Christ sein oder Kind Gottes sein ist nicht in erster Linie Handeln, tun, machen, sondern in erster Linie zu verstehen, dass Gott schon alles vollbracht hat, wie Connell das gerade gesagt hat, dass Gott schon alles getan hat und dass wir uns in seinem Werk nun endlich ausruhen dürfen. Dass wir mit Gott eine Beziehung haben, nicht weil wir so gut sind oder so viel geleistet haben, sondern weil Christus für uns gestorben ist. Also dieses Ruhen kannst du nur, wenn du verstanden hast, wer du in Christus bist. Was hat er für dich am Kreuz getan? Warum kannst du sagen, ich bin Kind Gottes? Und so führt Paulus in diesen drei Kapiteln aus und beginnt mit einem Loblied auf diesen dreieinigen Gott für das, was er getan hat. Also man könnte sagen, er singt über das Werk der Erlösung. Und dann beschreibt er die Folgen dieser Erlösung für dich und für mich, also für jeden, der an dieses Erlösungswerk glaubt, der wirklich glaubt, ich bin ein Sünder, ich brauche Jesus Christus. Ja, und dann spricht er davon, was für eine Erkenntnis das ist und zeigt uns auf, wie herrlich das ist. Und dann geht er weiter und spricht davon, dass wir durch dieses Werk, also was ist die Folge für dich und mich, wir sind lebendig gemacht. Vorher waren wir tot, in der Sünde verhaftet und nun sind wir der Sünde gestorben und leben mit Christus. Und er spricht davon, wir sind durch sein Werk auch eins gemacht. Wir haben gerade das Abendmahl gefeiert, das feiern wir, weil wir sagen, wir sind ein Leib in Christus. Es ist zwar viele kleine Stückchen Brot, aber alles von diesem einen Leib. Und so feiern wir und sagen, wir in Christus, wir sind viele Menschen, aber in Christus sind wir eins. Wir sind ein Leib, der Leib Christi. Und all das führt er in diesen drei Kapiteln aus und feiert es richtig. Und ich glaube, das ist auch gut so, denn wir haben allen Grund zu feiern für dieses Werk, was der dreieinige Gott getan hat. Und die Verse, über die ich heute predigen will, die ein Stück weit auch der Ausgangspunkt sind für was kommt denn jetzt nach diesem ganzen Lehren? Was kommt nach diesem Verständnis, was das Lösungswerk ist? und welche Folgen es für uns hat. Und diese Verse, sie stehen in Kapitel 3, die Verse 20 bis 21. Man könnte sagen, diese Verse sind ein Scharnier, die diese beiden Teile verbinden. Also den Teil der Lehre, dieses Verständnis, das Erkenntnis, was hat Gott getan? Und dann den zweiten Teil, welche Auswirkung hat das nun für unser Leben? Wie sieht es nun in unserem Leben aus? Die Verse 20 bis 21 aus dem dritten Kapitel. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Der Epheserbrief, und das ist auch das Thema meiner Predigt, er spricht davon, dass unser Leben zur Ehre Gottes sein soll und dass ihm tatsächlich nicht nur alle Ehre gebührt, sondern dass er auch der Ehre würdig ist. Wir geben vielen Dingen, vielen Menschen oft Ehre. Ob sie der Ehre würdig sind, sei dahingestellt. Gott ist tatsächlich dieser Ehre würdig. Und so spricht Paulus davon, wie kommt denn das zustande? Und dieser letzte Vers drückt etwas aus und Paulus beschreibt es dann drei Kapitel lang. Es hat etwas damit zu tun, wie nun unser Lebenswandel aussieht. Wir konnten nichts dafür tun, dass Gott uns rettet. Gott hat uns gerettet. Wir können eigentlich auch nichts dafür tun, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt werden wir aber ackern und jetzt wird Gott uns gut finden, sondern er sagt, aus der Kraft, die in uns wohnt, werden wir einen Lebenswandel haben und sollen wir einen Lebenswandel haben, der nun diesen Gott ehrt. Wir haben gesungen, wir haben uns hier getroffen, wir haben Abendmahl gefeiert, wir hören auf die Predigt und das ist alles schön und gut. Aber das ist nicht in erster Linie die Anbetung, von der die Bibel spricht. Wir glauben oft, wir sagen ja sogar Worship, ja, die Zeit des Singens, das ist die wahre Anbetung. Aber das ist nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil der wahren Anbetung. Die wahre Anbetung, und das sagt übrigens nicht nur der Epheserbrief, ist, wie du lebst, wie wir leben, als Gemeinde, aber auch als Einzelne. Das ist wahre Anbetung oder nicht. Denn einfach nur das zu glauben und zu wissen, wie ich lebe, aber nicht danach zu handeln, das reicht nicht aus. Und so sagt Gott immer wieder zum Volk Israel, eure Gottesdienste sind mir zuwider, ich habe sie satt. Und warum sagt er das? Weil sie singen ihm. Sie bringen Opfer und sie bringen die Opfer so, wie sie sie bringen sollen. Sie singen die Lieder, die sie singen sollen. Aber ihr Leben spiegelt etwas ganz anderes wider. Und so sagt Gott, ihr könnt dieses Gesinge sein lassen. Das ist für mich genauso, als würde einer einfach Lärm machen. Und das gilt auch uns. Wenn wir hier singen, sollten wir uns prüfen, spiegelt das unser Leben wider? Wir singen von Gottes Ehre oder dass wir ihn lieben und ihn ehren. Spiegelt sich das in meinem und in deinem Leben wider? Das ist die wichtige und große Frage. Also das Singen, nochmal, wollen wir nicht lassen. Aber das ist nicht die eigentliche Anbetung, sondern ein ganz, ganz kleiner Teil dessen. Und Paulus sagt sogar, dass letztendlich die Motivation unseres Lebens, die Motivation unserer Handlungen, worin liegt? In dem, was Gott für uns getan hat. Die Motivation darin, warum wir anderen von Gott erzählen, liegt nicht in erster Linie darin, dass wir wollen, dass sie gerettet werden. Oder ich drücke es andersrum. Oft ist das meine Motivation, weil ich denke, oh, die müssen doch auch gerettet werden. Aber die Motivation von Paulus liegt nicht in erster Linie darin, dass die Leute gerettet werden. Das ist gut. Aber seine Motivation ist, damit noch mehr Menschen Gott die Ehre geben können. Das ist die wahre Motivation, warum Menschen von Gott berichten. Damit noch mehr Menschen einen Lebenswandel leben, der Gott ehrt. Und so spricht er davon und zeigt dann auf, was sind oder wie sieht so ein Leben aus? Oft fragt man sich, was will Gott von mir, von meinem Leben? Was möchte er? Lies einfach die Kapitel 4 bis 6 und du findest unglaublich viele Antworten, wo du feststellst, puh, das muss ich erstmal schaffen. Also da ist wirklich viel, viel drin. Und Willi hat uns eigentlich da wirklich gut hingeführt und hat uns gezeigt, was uns wirklich da motivieren soll. Wie sehr Gott der Ehre würdig ist. Und nun beginnt Paulus damit und sagt, in Kapitel 4 beginnt er dann und sagt in Vers 1, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Also nachdem er sie gelehrt hat, nachdem er ihnen gezeigt hat, wer sie sind, sagt er, okay, und nun lebt auch so. Nun kommt diese Reflexion für uns, wenn wir das lesen, tun wir das? Also sind wir dort gehorsam? Leben wir tatsächlich so? Oder gibt es doch noch einiges an Luft nach oben in unserem Lebenswandel? Und dann beginnt er weiter und spricht in Vers 2, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Und dann beginnt er und sagt, okay, wie sieht der erste wichtige Punkt in deinem und in meinem Leben aus? Besonders wenn wir davon sprechen, dass wir ein Leib sind, dass wir als Gemeinde die Braut Christi sind. Und es beginnt ganz, ganz einfach. In der Einheit. Und die Einheit, sie spiegelt sich zwar in unserem Äußern wider, aber ich kann mit euch mitsingen, ich kann mit euch Abendmahl feiern, aber wie es in meinem Herzen aussieht, das ist ausschlaggebend. Und schön, dass ich nicht in dein Herz gucken kann. Und schön, dass du nicht in mein Herz gucken kannst. Das wäre schrecklich, dann würdest du sehen, wie schwarz mein Herz oft ist, wie dunkel es ist. Aber Gott kann in unser Herz schauen. Und das Schöne ist, Gott kann unser Herz verändern. Und wenn wir gemeinsam singen, aber dann rausgehen und ich über meine Geschwister schlecht denke oder darüber mich ärgere, wie sie gesungen haben oder wie, wenn ich rausgehe und letztendlich nichts von Einheit ist, dann kann ich zwar sagen, zur Ehre Gottes. Aber das ist dann eben nur ein Lippenbekenntnis. Das heißt, jeder von uns darf sich prüfen, deswegen freue ich mich, dass ich nicht in dein Herz gucken kann und freue mich, dass du nicht in mein Herz gucken kannst, aber jeder für sich darf sich prüfen, wie sieht meine gelebte Einheit aus? Lebe ich wirklich dieses, wir sind Geschwister, wir sind ein Leib, und dieses Beispiel von einem Leib ist ja oft so, wenn der kleine Zeh, der kleine Finger wehtut, das hat auch Willi ein Stück weit als Beispiel gebracht, dann ist mir das nicht egal. Also wenn ich einen Dorn in meinem Finger habe, dann tut das weh, dann juckt das. Das stört mich einfach. Das muss wieder hergestellt werden. Und wenn wir das auf uns als Gemeinde beziehen, wenn da einer ist, dem es nicht gut geht, stört dich das? Oder glaubst du einfach nur, schön, dass es dir nicht so gut geht und nicht, dass ich es bin, dem es nicht so gut geht? Das ist oft unsere menschliche Reaktion. Eigentlich, wir haben zwar Mitleid mit dem anderen, in Wirklichkeit freuen wir uns aber darüber, dass nicht wir es sind, dem es schlecht geht. Das heißt, Einheit bedeutet nicht nur, wie ich über den anderen denke, sondern auch, wie ich zu dem anderen stehe. Einheit wird darin sichtbar, wie wichtig mir die Geschwister hier in Lifebiz, aber auch grundsätzlich in der Gemeinde, in der weltweiten Gemeinde Christi sind. Das bedeutet Einheit. Und nicht in erster Linie, was wir gemeinsam singen, dass wir uns sonntags hier treffen. Wie sieht es in der Woche aus? Da braucht jemand Hilfe. Helfe ich oder nicht? Komme ich nach Hause und denke mir, oh, gut, dass ich mit dem und dem nichts zu tun haben muss. Oder ist diese Liebe und die Einheit da? Das müssen wir prüfen, denn wenn die Bibel uns sagt, das ist zur Ehre Gottes. Und wenn wir sagen, wir wollen ein Leben zur Ehre Gottes leben, aber eigentlich sitzen wir nur zu Hause und freuen uns, endlich die Gemeindemitglieder oder die Menschen um uns herum für eine Woche wieder los zu sein, bis wir sie sonntags wiedersehen, das ist nicht zur Ehre Gottes. Und egal, wie sehr wir uns dann sonntags kommen, uns anlächeln, uns freudig vielleicht begrüßen, weil so machen wir das doch, wir sind höfliche Menschen. Egal, wie sehr wir uns da vielleicht verstellen mögen, das kann kaum einer von uns prüfen. Ich kann jeden nett anlächeln, egal wie ich über ihn denke. Das kriege ich ganz leicht hin. Aber das ist nicht zur Ehre Gottes. Und so muss sich jeder prüfen, wie denke ich über den anderen. Und dann wird eben für dich selbst, musst du dann feststellen und dann auch ehrlich sein, ist das zur Ehre Gottes? Wenn nicht, dann müssen wir das ändern. Das ist der erste Spiegel, könnte man sagen, der uns entgegengehalten wird. Und wir schauen rein und können entweder sagen, okay, das klappt ganz gut, dann machen wir weiter so, oder nicht. Und das Schöne ist, Paulus sagt nicht, okay, wenn es nicht klappt, dann musst du dir halt mehr Mühe geben. Nein, er sagt, durch die Kraft Gottes. Das heißt, dieses Mottolied, das wir singen, wenn ich kämpfe, dann auf den Knien. Das heißt, wir kämpfen dann nicht mit unseren Gefühlen oder mit den Menschen vielleicht sogar und sagen, hey, natürlich kann ich mit ihm nicht Gemeinschaft haben. Der muss sich ja erstmal ändern, der Typ. Sondern dass wir sagen, wenn ich den Geist Gottes habe und er den Geist Gottes hat, wenn Jesus ihn so sehr liebt, dass er für ihn stirbt und er für mich stirbt, und wenn der Epheserbrief mir sagt, durch die Kraft, die in mir ist, der Geist Gottes, der in mir ist, kann ich es tun. Dann ist das Schöne, da muss ich eben nicht kämpfen, sondern mich Gott zuwenden und sagen, Gott, ich schaff's nicht. Aber du kannst. Und du wirst, denn du hast es versprochen. Das ist der kleine Unterschied. Und wenn wir es selbst versuchen, das ist die Garantie dafür, dass wir auf definitiv scheitern werden. Wenn wir das aus unserer Kraft tun, kannst du es vergessen. Sondern wir müssen uns Gott zuwenden und um diese Kraft letztendlich bitten. Und der Epheserbrief ist voll von herausfordernden Aussagen. Wenn wir zum Beispiel Epheser 4,17 lesen, da beginnt er davon zu sprechen, wie ein reines Leben aussieht. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie der übrige Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Die, nachdem sie alle Empfindung verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier und so weiter. Und er sagt, ihr seid nicht mehr so. Der, der in euch wohnt, die Kraft, die in euch ist, sie hat euch verändert. So seid ihr nicht mehr. Und dann beginnt er davon und sagt zum Beispiel in Vers 25, darum lege die Lüge ab und rede die Wahrheit. Jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Und so sagt er, wenn du vorher gelogen hast, dann lüge nicht mehr. Und damit ist nicht nur die Lüge, die ich vielleicht mit meinem Mund tue, sondern wenn ich so tue, als würde ich dich mögen, aber in Wirklichkeit bin ich nur froh, dich los zu sein, dann lüge ich. Und der Epheserbrief sagt uns, wir sind verändert. So sollen wir nicht mehr handeln. Wir sind dem nicht mehr unterworfen. Die Sünde, die Lüge hat nicht mehr Macht über uns, sondern wir sind der Sünde gestorben. Wir sind der Lüge gestorben. Also lüge nicht mehr, sprich die Wahrheit. Und was ist die Motivation? Denn wir sind eins in Christus. Ja. Und dann könntest du einfach dir die Verse durchlesen. 26, zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne soll nicht über euren Zorn untergehen. Vers 28, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas geben kann. Das heißt, es ist ein Hinwenden zum Anderen. Nicht nur ein nicht mehr dir etwas aneignen, was dir nicht gehört, sondern sogar arbeiten zu gehen, um dem anderen, also dem kleinen Finger, der Hand oder wem auch immer, zu helfen. Und so könnten wir diese Verse weiterlesen und feststellen, all diese Dinge sprechen von Reinheit. Das heißt, wenn wir uns dann fragen, okay, Einheit, super, haben wir verstanden. Machen wir oder üben wir noch, was denn noch? Dann hält er uns den nächsten Spiegel vor und sagt, Gott ist ein heiliger Gott. Wenn du davon sprichst, dass du Kind Gottes bist, wenn ihr davon sprecht, dass ihr der Leib der Gemeinde, der Christi seid, was sagt es oder was heißt das für mich und dich? Lebe ein reines Leben. Rein bedeutet, nicht zu lügen, nicht zu betrügen, nicht zu stehlen, nicht zornig zu sein, nicht schlecht über den anderen zu reden. All das ehrt Gott nicht. Also wie kann ich mit meinem Leben Gott ehren? Theoretisch ganz einfach. Steht eigentlich genau da, wie wir das tun können. Aber wir scheitern ganz oft. Und da wieder, warum? Weil wir es aus unserer eigenen Kraft versuchen. Weil wir immer wieder uns in den Mittelpunkt stellen. Es geht um mich. Der andere hat irgendwie gehandelt, etwas getan, was mir nicht gefallen hat, was mich verletzt hat oder was letztendlich mir geschadet hat. Das ist das Problem. Wir sind im Zentrum. Der andere hat letztendlich etwas getan, was ich nicht gut finde. Aber wir fragen uns nicht, ehrt es Gott? Und so können wir uns dieser Frage zuwenden. Und wenn es heißt, wie ehre ich Gott, indem ich zum Beispiel keine Bitterkeit, keine Wut, keinen Zorn, kein Geschrei zulasse. Schwierig, gell? Wo Menschen sind, da menschelt es und dann gibt es all das. Also was soll ich tun, indem ich zu meinen Geschwistern gehe und das versuche zu bereinigen? Denn wir sind eins in Christus. Er hat denselben Geist. Und so gehen wir hin und bereinigen es untereinander und vergeben einander und schaffen diese Einheit wieder neu. Das ist zur Ehre Gottes. Und wenn wir dann bitter werden, Wut haben, Zorn haben, dann gehen wir vor das Kreuz und wir sagen wieder, ich schaffe das nicht, ich kann dem anderen nicht vergeben. Das hat zu sehr wehgetan. Und ich glaube, niemand kann sagen, immer nur werde ich verletzt. Nie verletze ich, sondern wir werden verletzt und wir verletzen andere. Und da müssen wir vor dieses Kreuz kommen und sagen, du hast das alles schon vergeben. Du hast das alles schon getan und du hast uns die Kraft gegeben, tatsächlich genau danach zu leben, zur Ehre Gottes. Und wie einfach klingt das und wie schwer fällt uns das im Alltag? Und ich weiß, wenn es mir schwer fällt, das hat etwas damit zu tun, wo ich hinschaue. Schaue ich auf Gott, schaue ich auf Christus, schaue ich auf das Werk, das er getan hat, oder schaue ich auf mich selbst und auf das, was um mich herum passiert? Das ist, also ein Perspektivwechsel ist nötig. Das ist das Problem. Und dann geht er weiter und es endet nicht nur mit lebt rein, lebt in Reinheit, jeder Einzelne und wir als Gemeinde, sondern er geht weiter und sagt, und haltet Gottes Ordnungen. Und dann verschiedene Dinge, Mann, Frau, Kind, Eltern, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und so weiter. Wie können wir dort Gott ehren? Und dann geht er hin und sagt zum Beispiel, Mann, liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde liebt. Und auch das klingt total einfach. Willi hat gesagt, Christus hat die Gemeinde so sehr geliebt, dass er sein Leben gegeben hat. Was er nicht erwähnt hat, er hat auch ein Leben für seine Gemeinde gelebt. Also für jemanden zu sterben ist manchmal einfacher als für jemanden zu leben. Liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde liebt. Und da steht nicht, es sei denn, sie hat es nicht verdient. Es sei denn, sie hat etwas getan, was natürlich dir dann das Recht gibt zu sagen, heute nicht. Liebe deine Frau bedeutet auch, deine Frau zu kennen. Also wenn ich meiner Frau jeden Tag Blumen schenke, meinetwegen bringe ich ihr jeden Tag Perlen mit. Egal, was ich ihr schenke, wenn ich mit meiner Frau keine Zeit verbringe, dann kann ich nicht sagen, dass ich meine Frau liebe. Das ist dann nur ein Lippenbekenntnis. Und dann muss ich, wenn ich in den Epheserbrief gucke, in diesen Spiegel sehe, feststellen, das ist nicht zur Ehre Gottes. Egal, wie du es drehst und wendest, egal, welche Ausrede du findest, egal, welchen guten, wunderbaren Grund du findest, warum du nicht musst, warum du sagen kannst, ja, meinetwegen, das ist schon so, dass es ein Gebot ist. Oder sogar etwas, wo Paulus sagt, das resultiert aus dem, dass du Kind Gottes bist. Aber du hast eben einen guten Grund. Die Bibel sagt, es gibt keinen guten Grund. Und die Bibel zeigt uns sogar, wenn wir uns die Gemeinde Christi anschauen, also dich und mich anschauen, hat Jesus auch nur einen einzigen guten Grund, warum er sein Leben für uns gelebt und gegeben hat. Also wer von euch, wer von uns kann sagen, ich finde, ich bin ganz okay, ich finde, ich bin toll, ich bin liebenswert. Also wenn Jesus für jemanden gestorben und gelebt hat und gesagt hat, oh ja, dann für mich, gell? Ich glaube, das kann niemand sagen. Deswegen haben wir auch keinen Grund zu sagen, ja, aber nein. Und dann stellt sich eben die Frage, ist das zur Ehre Gottes oder nicht? Und wir Männer versagen oft. Also allein, dass ich etwas tue, von dem ich denke, dass es gut ist, wie zum Beispiel Geschenke geben. Aber meine Frau sagt, hey, mit den Geschenken kannst du mir fortbleiben. Bring lieber den Müll raus. Oder verbring einfach Zeit mit mir. Kenne mich. Also Männer, wer von euch weiß, was das Lieblingsessen eurer Frau ist? Die Lieblingsblumen. Was sie gerne machen würde, wenn sie Zeit hätte. Es gibt so viele Fragen, die ich, wenn ich ehrlich bin, nicht beantworten könnte, wenn jemand diese Frage stellt. Und das sagt mir, ich kenne meine Frau nicht so gut, wie ich es tun sollte. Denn es heißt hier, kennt eure Frauen so, wie ihr eure eigenen Leiber kennt. Also wie ihr euch selbst kennt. Wer kennt seine Frau so, wie er sich selbst kennt? Das, was sie mag, das, was sie nicht mag. Ich glaube, kein Mann könnte jetzt die Hand strecken. Wenn doch, dann werde ich später mir ganz viele Tipps holen. Und dann stellt sich die Frage, ist das zur Ehre Gottes oder nicht? Und ich muss mich selbst prüfen und muss gestehen, ganz oft sieht meine Ehe nicht so aus. Und es ist nicht so, dass man gleich sagt, ja, guck mal, die führen total die schlechte Ehe, das ist nicht zur Ehre Gottes. Manchmal sieht es gar nicht so schlecht aus. Der Alltag funktioniert, man funktioniert, man fragt vielleicht abends, wie es einem geht. Aber trotzdem kann es sein, dass das nicht zur Ehre Gottes ist. Denn dieses Bild von Mann und Frau ist nicht einfach nur eine Kleinigkeit, sondern das ist das Evangelium selbst. In der Ehe zwischen Mann und Frau wird das Evangelium sichtbar, denn Christus hat die Gemeinde geliebt. Und Paulus sagt ja, die Ehe ist ein Geheimnis, aber ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Und auch wenn hier wirklich einige Verse dastehen für Männer, gibt es auch Verse für Frauen. Auch da wiederum heißt es nicht, ordne dich deinem Mann unter, es sei denn natürlich, er ist ein richtig blöder Kerl. Oder er ist eben ein herrschsüchtiger Typ. Oder so ein Mann, wie könnte ich dem unterordnen? Der kann ja nicht mal sagen, wo es lang geht. Wieso sollte ich mich ihm unterordnen? Und schon habe ich einen guten Grund, warum denn nicht? Und hier heißt es übrigens, was ist der Grund, warum wir unsere Frauen lieben sollen oder die Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen? Christus ist der Grund. Liebt eure Frauen nicht, weil sie es wert sind, sondern liebt sie, weil ihr damit Christus ehrt und liebt. Ein Leben zu seiner Ehre lebt. Ordnet euch euren Männern unter nicht, weil sie es tatsächlich verdient hätten, sondern damit ordnet ihr euch Christus unter, heißt es. Damit ehrt ihr Christus. Das heißt, egal welchen Grund du findest, deine Frau nicht zu lieben oder dich deinem Mann nicht unterzuordnen, egal welchen. Damit ehrst du Gott nicht. Du kannst nicht sagen, ich führe ein Leben zur Ehre Gottes. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Du kannst Dienste tun, bis du umfällst. Du kannst Hunderte von Menschen bekehren. Du kannst jeden Sonntag hier was weiß ich was tun. Du kannst die ganze Woche über dich jeden Tag an den Supermarkt stellen und jemandem von Jesus erzählen. Schön, dass du das tust. Aber du kannst nicht sagen, dass du dein Leben zur Ehre Gottes führst. Denn hierin hast du wirklich versagt. Denn die Ehe ist ein Geheimnis auf Christus. Und nicht, dass wir es missverstehen. Ich sage nicht, dass du das nicht tun sollst. Hier dienen, Menschen von Jesus erzählen. Aber du kannst, wenn du hier das nicht tust, nicht sagen, ich führe ein Leben zur Ehre Gottes. Und so können wir weitergehen, Eltern und Kinder. Wie oft muss ich gestehen, dass ich nicht zur Ehre Gottes eine Beziehung zu meinem Sohn habe? Gestern spielt er mit Licht. Morgens früh, die ganze Zeit. Und Alessa sagt ihm einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, ich weiß nicht, wie oft ihm das gesagt hat. Levin, und dem ist das völlig egal. Und dann gehe ich hin und mache so, Levin. Und er schaut mich an, wird beleidigt und fängt an zu weinen, ja, dieses Beleidigte und ich weiß nicht, 5 Minuten. Und ich denke, oh, Levin, ja, das war nicht zur Ehre Gottes. Ich habe ihm nicht geholfen, zu verstehen, was er tun soll und was nicht. Es ist nicht sein Fehler gewesen. Er ist ein Kind. Er macht halt Blödsinn. Und ja, mag sein, dass er damit aufhören soll, aber ich muss ihm das anders sagen. Und ich muss ihm selbst zum Gehorsam mir gegenüber so bringen, dass ich ihn nicht wütend mache, dass ich ihm nicht seinen kindlichen Stolz, seine Autonomie nehme, sondern ich muss ihm helfen, zu diesem Punkt zu kommen, dass er lernt, was es bedeutet. Also in diesem Augenblick habe ich eigentlich mich selbst nur gesehen. Ich war genervt, es war ungehorsam, also, ja. Und so reagieren wir ganz oft als Eltern. Aber hier heißt es, Väter, meistens sind wir es wahrscheinlich, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das heißt, die Erziehung unserer Kinder ist zur Ehre Gottes oder nicht. Und das kann vielfältig aussehen. Aber die Frage stellt sich, ehre ich damit Gott, wie ich mit meinen Kindern umgehe? Und natürlich auch für die Kinder, das darf man nicht vergessen, ehre ich Gott damit, wie ich mit meinen Eltern umgehe? Das sind alles Spiegel, die uns der Epheserbrief entgegenhält. Und so können wir weitergehen, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Jeder Bereich des Lebens, meines und deines, muss unter dieses Licht gestellt werden, vor diesen Spiegel gehalten werden. Ist das zur Ehre Gottes? Wenn es Gott nicht ehrt, egal was du tust, selbst wenn ich hier stehe und predige, wenn ich das nicht zur Ehre Gottes mache, wenn wir singen, wenn wir das nicht zur Ehre Gottes machen, sondern weil ich möchte, dass Leute wissen, wie toll ich musizieren kann, predigen kann, wie gut der Kaffee schmeckt, dass Leute mich sehen, wo ich Flüchtlingen helfe, Leben rette, was auch immer. Wenn das nicht zur Ehre Gottes ist und wenn mein Leben sonst anders aussieht, also das beste Negativbeispiel sind tatsächlich Pastoren und Missionare. Wie viele Pastoren und Missionare haben einen Dienst, da kannst du drauf gucken und du sagst, meine Güte, was haben sie gedient? Was haben sie für viele Menschen bekehrt und ihnen das Evangelium berichtet? Die sind in andere Länder gegangen, aber dann schaust du ihre Familien an und die Kinder wollen von Gott nichts wissen. Die Kinder sagen, ja, mein Vater hat für jeden Zeit, außer für mich und meine Familie, meine Frau, dann hast du kein Leben zur Ehre Gottes gelebt. Dann habe ich kein Leben zur Ehre Gottes gelebt. Das ist hart, oder? Das ist wirklich hart. Und deswegen sollen wir uns nicht fragen, okay, was soll ich jetzt tun? Ich als Pastor, wie soll ich jetzt meine Prioritäten setzen? Ist jetzt meine Familie oder doch die Gemeinde dran? Was hat Vorrang? Sondern ich muss mich nur fragen, was ehrt Gott in diesem Augenblick? Jetzt, hier in diesem Augenblick, Was würde Gott wirklich ehren? Und nicht, was denke ich, was ich jetzt tun sollte. Und das Schöne ist, der, der in uns wohnt, gibt uns die Weisheit, die Kraft und das Gelingen, um genau das tatsächlich zu tun. Also wie können wir das alles tun? Diese herausfordernden Aussagen. Wie? Durch die Kraft, die in uns wohnt. Vers 20. Das heißt, wenn ich mich darauf verlasse oder wenn ich darauf baue, ich muss es irgendwie schaffen, das ist der Weg zur Niederlage. Wenn ich mich Christus zuwende und sage, ich brauche deine Kraft, denn ich kann es gar nicht, das ist der Weg zum Sieg, zum Gelingen. Also, wer fragt, was soll ich tun, anstelle zu fragen, was ehrt Gott, geht oft falsche Wege. Denn was soll ich tun, bedeutet, ich muss entscheiden, was jetzt angebracht ist. Und manchmal liege ich richtig, manchmal kann ich ganz schön daneben liegen. Aber wenn ich frage, was bereitet Gott Ehre in diesem Augenblick, dann werde ich mit Sicherheit richtig handeln. Und wenn ich wissen will, was ehrt denn Gott, dann muss ich in die Bibel schauen. In den Epheserbrief, ich würde sagen in die ganze Bibel. Aber hey, wenn du den Epheserbrief studierst, jeden Tag aufs Neue, dann wirst du wissen, was Gott ehrt. Da bin ich ganz sicher. Und so wird unser Wandel nicht nur ein Zeugnis sein, ein Zeugnis, wie unser Gott ist. Denn oft wollen die Menschen mit Jesus nichts zu tun haben. Warum? Weil sie mich und mein Leben sehen und wissen, wie ich bin. Das heißt, nicht Jesus ist das Problem, sondern mein Lebenswandel ist das Problem. Das heißt, wenn ich so wandle, wenn ich frage, was ehrt Gott, bin ich ein guter Zeuge und vor allen Dingen, und das ist das wirklich Wichtigste, dann habe ich einen Lebenswandel der Anbetung, der wahren Anbetung. Und das ist eigentlich, warum wir geschaffen sind. Und das ist das, was uns der Epheserbrief sagt, ihm gebührt die Ehre und er verdient diese Ehre und wir geben ihm diese Ehre mit unserem Leben. Ich hoffe, du kannst dazu ein Amen finden. Und wenn du in diesen Spiegel geschaut hast und festgestellt hast, oh je, und ich glaube, das kann jeder so bei gewissen Dingen sagen, dann wende dich Gott zu und er gibt und wird dir die Kraft geben, dass dort Veränderung geschieht, damit du ein Leben zur Ehre Gottes leben kannst. Amen.